Wir sind der Münchner EHC. Der Verein, auf den ich steh. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschlag weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, der Eishockey-Stammtisch, lädt zur Episode Nummer 185. Es ist Montagabend, der 10. März 2025, 20.48 Uhr. Wir haben einen fast voll gefüllten Stammtisch mit Ebel, Segi, Sebi und meiner Wenigkeit. Es ist ja die erste eishockeyfreie Woche seit längerer Zeit und die Hauptrunde ist beendet. Die Playoffs stehen ins Haus, die Pre-Playoffs laufen bereits und wir haben uns gedacht, wir reden drüber. Servus euch dreien. Oder uns dreien, so rum.
Den von uns siehst du doppelt.
Ich stehe schon neben mir.
Sehr gut, wunderbar. Er hat mich jetzt tatsächlich auch mit dem Intro überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich war schon voll im Flow und auf einmal kommt hier Musik, während ich mich über diese furchtbar schlechte Bildqualität
dieser sehr professionellen Gala.
Ja.
Ja. Wahnsinn. Aber Sebi,
die mich übrigens auch sehr überrascht hat. Also das ist so, weiß ich nicht.
Also das hat sich der Flo jetzt frisch einfallen lassen, dass wir Musik am Anfang von der Sendung machen.
Ja, ja.
Das erste Mal in 184 Folgen bisher und jetzt 185, dass wir zum Intro eine Musik haben.
Ja, ja. Ganz.
Ja, immer wieder was Neues, gell?
Und Magenta, also weil es Sebi gerade anspricht, macht, finde ich, wirklich gute Übertragungen von den Spielen. Und man kann echt dankbar sein, dass man für kleines Geld, finde ich, verhältnismäßig alles sehen kann. Wenn man sich da anschaut, was die DL2-Playoffs so kosten, na Halleluja. Aber das mit den Galas, boah, ich glaube, da ist noch Luft nach oben, meine Freunde.
Luft nach oben ist das Stichwort unseres Stammtisches heute, oder?
Wieso? Ich weiß gar nicht, was du meinst.
Vielleicht erörtern wir das bei unserem Zusammensein jetzt dann. Mhm. Vielleicht mach mal kurz einen Rückblick. Den letzten Stammtisch hatten wir am 19. Februar. Das heißt, fast einen Monat war jetzt stammtischfreie Zeit, wobei man sagen muss, der Februar ist ja eh verkürzt. Aber wir haben, der erste Plan war ja, dass wir nach Ende der Hauptrunde eine reine Runde hier noch machen und dann pünktlich zum Playoff-Start des EHC einsteigen. Wir haben uns dagegen entschieden und gesagt, komm, wir machen es lieber einmal gescheit volle Kanne. Deswegen hat jetzt diese Folge etwas länger gedauert, bis sie zustande kommt. Deswegen hoffen wir auf euer Verständnis. Aber dafür ist unser Notizzettel voll und heute bekommt ihr die volle Dröhnung Eishockey-Club und Münchner Eishockey-Kosmos von uns serviert. Der Gilbert ist verhindert, deswegen wir heute im Trio. Wir wollen ja über diese 52 Hauptrundenspiele so ein Gesamtfazit heute ziehen. Jeder wird zu bestimmten Kategorien seine Gedanken loswerden und wir werden das Ganze so ein bisschen zusammenfassen, bevor wir vorausblicken auf die Viertelfinalserie. Ihr wisst es geht gegen die Adler Mannheim in der Best-of-Seven-Serie. Da werden wir dann wahrscheinlich auch die ein oder andere Theorie oder den ein oder anderen Gedanken hier mit euch noch teilen. Wo fangen wir an? Ich würde sagen, um das Ganze mal abzufangen. Am 19.02. kam unsere letzte Folge raus. Das war am Tage des Auswärtsspiels in Nürnberg. Wir haben am Vorabend aufgenommen. Wir waren eigentlich relativ guter Dinge, weil ein gewisser Flow war da. Der EHC war punktgleich mit den Adler Mannheim auf der Mannheim auf 3, der EHC auf 4. Hat sich verändert. Am Ende sind in den letzten 7 Spielen, die dann auch dann draufgekommen sind bis zum Hauptrundenende, gab es noch 2 Siege und 5 Niederlagen. Das Fiese an der Geschichte ist, recht viel besser war Mannheim ja auch nicht in der Zeit. Und deswegen glaube ich, kann man festhalten, dass es, ich will jetzt nicht sagen, ein leichtes gewesen wäre, aber es war durchaus im Bereich des Möglichen, Platz 4 sich zu sichern und damit das Heimrecht in der Viertelfinalserie. Vielleicht ein, zwei Gedanken zu diesem letzten Lauf bis zum Hauptrundenende von euch beiden.
Ja, was heißt Lauf? Eher Anti-Lauf, ne? Tatsächlich, ich war in Nürnberg, ich war in Ingolstadt, ich war in Straubing, in Augsburg, ja, ich war eigentlich überall. Von daher habe ich alles im Live in der Halle gesehen. Ja, lass mal das Positive rausheben. Man hat in Augsburg gewonnen und an uns lag es nicht, dass es für die DEG am Ende jetzt nicht gereicht hat. Man hat Mannheim 2-0 geschlagen, in meines Erachtens einem Spiel, das eine der besseren, wenn nicht vielleicht sogar die beste Saisonleistung war. Also zumindest kann ich mich tatsächlich nicht an viel bessere Spiele von uns erinnern. Da kann man jetzt geteilter Meinung sagen, was das über die Saison aussagt. Das in Ingolstadt war phasenweise nicht so schlecht, aber reicht halt am Ende nicht. Ja, und wenn man ehrlich ist, der Auftritt jetzt in Straubing war irgendwie schon wieder bodenlos. Also da hoffe ich wirklich, dass die Ausrede ist, wir waren mit dem Kopf schon in den Playoffs.
Ja, das ist aber jetzt eigentlich so, ich kann mich da an dieses, an so ein letztes DEL-Saisonspiel in Schwenningen erinnern.
Ich auch, ja.
Wo ich leider die Übertragung beenden musste, weil ich es nicht mehr fertig kommentieren konnte, weil da so dermaßen wenig Lust dabei war. Ich weiß nicht, ob jetzt der Mannschaft reicht, dass sie gesehen haben, dass sie rein theoretisch das können und dass das jetzt mal erst einmal langt und man dann ja, halt irgendwie da jetzt wieder anknüpft.
Es ist halt, also ich meine, du hast halt wieder mal von den letzten, du hattest 4 Derbys jetzt quasi zum Ende, so in den letzten Wochen, hast davon wieder 3 verloren. Hast gegen Iserlohn verloren. Ich glaube einfach, ich weiß auch, was du raus willst. Es gab schon letzte Spieltage, da haben wir verloren und haben danach grandiose Playoffs gespielt. Ich glaube aber, den Mannschaften damals hat man das leichter verziehen, weil die nicht die ganze Saison solche Auftritte gezeigt haben oder nicht so viele solche Auftritte während der Saison ohnehin schon hatten. Ja, also sagen wir mal so, die letzten Wochen machen jetzt nur begrenzt Lust und Mut auf die Playoffs.
Dann machen wir doch Folgendes. Bevor wir auf die Playoffs blicken, machen wir den Recap über die Hauptrunde des EHC Red Bull München in der Saison 2024-25. Der EHC hat sie beendet auf Rang 5, 88 Punkte geholt, 157 zu 145 Tore. Jetzt mal ganz spannend. Der Blick eine Saison zuvor auf 23/24, das war ebenfalls Platz 5. Es waren 86 Punkte, also nur 2 weniger. Und man hatte 156 zu 134 Toren. Das heißt, man hat ein Tor mehr geschossen, man hat aber 11 mehr kassiert und hat 2 Punkte mehr geholt. Also eigentlich kann man sagen, es war genau das Gleiche.
Also, Punktlandung.
Punktlandung. Welche Note gibt ihr denn der Hauptrunde? Ich für meinen Teil sage, es ist eine 4.
Ehrliche Antwort jetzt?
Ich dachte, willst du das erste Mal ehrlich sein?
Ja, also
ich dachte, ich hatte immer die Hoffnung, dass wir hier ehrlich sind.
Okay, dann sind wir jetzt mal ehrlich. Nee. Also vor der Saison war ich bei den Kollegen von Bulli zu Gast in Zell und hatte mich mit dem Helmut drauf geeinigt, dass diese Mannschaft nicht besser ist als irgendwas zwischen Platz 4 und Platz 6.
Punktlandung.
Punktlandung. Von daher kann ich nicht unzufrieden sein, weil die Mannschaft hat halt das geliefert, was ich erwartet habe. Und nichtsdestotrotz hat man immer so das Geschmackerl, dass sie eigentlich schon besser sein könnte, wenn sie es durchziehen würde. Und das gibt natürlich Minuspunkte und deswegen bin ich auch... ganz ehrlich, es kann ja nicht Anspruch sein, zweimal hintereinander Fünfter zu werden. Und ja, es ist maximal eine 4. Also.
Vor allem, ich gebe die 4 auch, weil wir vor der Saison davon ausgegangen sind, dass wir nicht besser waren. Wenn man jetzt so ein bisschen mal reinschaut, die Saison war ja, auch wenn man 2 Punkte vielleicht jetzt mehr hat, gefühlt nicht wirklich besser als die letzte. Also wenn man jetzt mal sagt, letztes Jahr hatten wir Expected Goals von Moment, was waren das? Das war ja ewig viel. 185 Da haben wir einfach 30 Tore weniger geschossen, als man eigentlich so im Schnitt hätte. Und jetzt haben wir 158 und derer 5 mehr geschossen als erwartet. Also von dem her, spielerisch war das letztes Jahr deutlich noch deutlich besser, was das Team auch so aufs Eis gezaubert hat. Also da war dieses Jahr war schon wirklich sehr häufig, noch häufiger. Wir haben letztes Jahr schon geschimpft und dieses Jahr war ja noch war es ja noch schwieriger. Und wie der Egel vorher schon angemerkt hat, war mein Glück vielleicht der lange Fasching dieses Jahr, dass ich da jetzt nicht ganz so den letzten Flügel nicht ganz so
Also am Ende, wenn du dir diese Werte anhörst und anschaust, und phasenweise dachten wir es ja auch in der Saison, kannst du froh sein, dass du dich direkt für die Playoffs qualifiziert hast.
Ja, das war dieser kleine Jackson-Zwischenhoch, dort, weil kurz bevor Jackson eingestiegen ist, haben wir darüber gesprochen, dass die Mannschaft eigentlich so für die erste Playoff-Runde und da wären sie auch gestanden, hätten sie weitergespielt. Und ich sage jetzt mal nicht so eine kleine Siegesserie hin, sondern von denen auch noch 2-3 verloren, dann hätte die Tabelle schon vielleicht ein bisschen anders ausgeschaut. Also
wir reden ja von der,
auf der anderen Seite warst du bis vor 3 oder 4 Spieltagen sogar noch an der CHL-Quali dran, ne? Es ist oben schon eng.
Ja, das ist es ist glaube ich genau der Punkt, was möglich gewesen wäre, wenn du dich ein bisschen am Riemen gerissen hättest.
Ja. Aber jetzt schau mal, 3 Spiele, 9 Punkte weniger wärst jetzt, würdest mit Straubingen hier um Platz 7. Wärst auf Platz 7.
Genau. Aber jetzt mal unter uns, es wäre ja halb so schlimm und man könnte sagen, ja gut, die sind nicht besser, Platz 5, alles gut, sie haben gemacht, was sie können und sie haben gemacht, was wir erwarten. Wenn man aber ganz ehrlich ist, weiß man, dass sie eigentlich mehr könnten und deswegen nervt so hart.
Aber auch dieses Gefühl ist kein neues. Das hatten wir in der vergangenen Saison auch schon.
Ja.
Also man könnte auch von Konstanz sprechen.
Ja, wenn man so will, sind sie konstant. Ich weiß nicht, das finde gerade nicht das richtige Wort, ohne dass es
Lass doch einfach mal konstant stehen. Das ist ja einfach, das kann alles bedeuten.
Ja.
Ein kleiner Fakt noch, in der Saison 23-24 war der Rückstand des EHC auf Rang 1 21 Punkte. In dieser Saison sind es 25 Punkte.
Ja, das musst du überlegen. Letztes Jahr ist die Bremerhaven mit 21 Punkten davongelaufen. Dieses Jahr läuft der Ingolstadt mit 25 Punkten weg. Ja. Das sind schon Hausnummern, also da bist du schon weit weg von der Spitze.
Ja.
Ja. Wir haben über das Thema CHL gesprochen. Über die Liga hat es einmal mehr nicht funktioniert. Egel, du hast es gesagt, es wäre im Bereich des Möglichen durchaus gewesen. Ich muss sagen, ich habe trotzdem auch ein bisschen Respekt davor, wie Bremerhaven diese Fülle an Spiele hinten raus im Endspurt noch gezogen hat, die man dann nachholen musste. Also nötigt mir schon auch gewissermaßen Respekt ab. Hätte nicht gedacht, dass sie da so einen Streak noch hinlegen. Aber ändert nichts an der Tatsache, es wäre noch im Bereich des Möglichen gewesen. Und ganz ehrlich, Champions Hockey League macht schon Spaß. Und es wäre schon schön gewesen, das mal wieder zu haben. Jetzt wissen wir, um nächstes Jahr CHL zu sehen, muss der EHC den Pott holen. Das ist einfach jetzt mal ein Fakt.
Ja, das ist Fakt.
Na? Ja, ich freue mich aufs Alternativprogramm.
Nicht auch.
Ihr seht, wir sind heute, ich habe so das Gefühl, wir werden heute noch ganz viel Ironie hier am Stammtisch haben. Aber das macht ja nichts.
Alternativprogramm.
Gar nicht, man darf.
Hallo, den Humor verlieren dürfen wir jetzt aber auch nicht.
Ja,
ne?
Das nein, natürlich nicht, so. Aber. Jetzt mal Ding, wenn es jetzt Berlin und Ingolstadt zu spielen siehst, da brauchst du zum Humor noch ganz viel Fantasie, um dir vorstellen zu können, wie Also, jetzt mal davon abgesehen, jetzt setzen wir uns mal gegen Mannheim durch. Gehen wir mal die Fantasiereise, fangen wir mal an. Wir setzen uns gegen Mannheim durch, weil wir seit 12 Jahren mal wieder ein Spiel dort ziehen.
Ja.
Also, ist ja Mindestanforderung, wir müssten dort mindestens mal eins gewinnen.
Und haben die Festung Etap-E-Garden verteidigen.
Ja, so.
Ja.
Dann geht's ja weiter. Dann spielst du wahrscheinlich entweder gleich gegen
Ingolstadt. Wollten wir eigentlich über die Playoffs nachher reden?
Nein, das ist. Du hast doch angefangen, wo es hingeht. Also. Oh.
Okay, komm, red dich aus und dann kommen wir mal zu unseren Kategorien.
Ja, außerdem, wo ist denn Wolfsburg bitte? Warum, also das ist ja sowieso diese total verrückte Reiseplanung dieses Jahr. Also das könnte eventuell so.
Dir fehlt Wolfsburg.
Wolfsburg, Bremerhaven, wo ist denn, also.
Du kommst schon noch, eins nach dem anderen.
Okay.
Glaubst du, Wolfsburg rutscht jetzt aus
irgendwelchen Gründen noch rein, oder was? Nein, aber wenn er unbedingt will, irgendwas. Wenn er meint, ja.
Jeder, wie es meint. Okay.
Dann, was ich übrigens einen interessanten Fakt noch aus der Hauptrunde finde, weil ich es gerade angesprochen habe, Festung SAP-Garden. Am Ende ist man in der Heimtabelle Achter geworden.
Mhm.
Und hat auswärts nur 2 Punkte weniger geholt als zu Hause. Boah. Ist noch nicht so ganz Premium, um mal im Slang zu bleiben.
Nee.
Ja.
Nee. Und falls jetzt das kommt, ja, ist alles neu, muss man uns dran gewöhnen. Das ist auch für den FC
Bayern. Möchtest du den Herrn U.H. vom See nochmal
zitieren? Für die ist auch alles neu und trotzdem schießen die dort alles weg.
Ja. Wer schießt wo was weg?
Die komischen Korbballer schießen im Garten schon relativ viele Gegner aus der Halle. Obwohl auch alles neu ist.
Jo.
Jo.
So, wir haben gesagt, wir blicken auf die Hauptrunde nochmal. Haben wir schon jetzt langsam gemacht. Wir haben aber 4 Kategorien, wo wir gesagt haben, jeder gibt so ein bisschen seinen Senf ab. Und die Kategorien heißen Gewinner, Verlierer, Überraschung und Highlight. Wir haben uns keinerlei Rahmen gesetzt. Wir haben nicht gesagt, ob es eine Person ist, ein Umstand, eine Organisation, ein Ort, keine Ahnung. Wir haben uns komplett freie Gedanken gelassen und wir wissen nicht, wer sich was in den Kopf gesetzt hat. Das ist das Schöne jetzt, deswegen könnte es jetzt richtig schöne Diskussionen geben. Mit was wollen wir denn starten? Starten wir mit dem oder das Gewinner der Hauptrunde. Wer möchte denn beginnen?
Ich nicht.
Der Gewinner der Hauptrunde. Bei uns jetzt.
Auf München bezogen. Und wir haben ja gesagt, es kann ein Spiel. Wir haben uns keine Rahmen gesteckt.
Ja, ja.
Soll ich mal anfangen?
Ja, fang mal an.
Ja, inspirier uns.
Ja. Für mich ist der Gewinner grundsätzlich der Eishockey-Standort München, weil er gewachsen ist, weil er wahrscheinlich nie so sicher war, wie er es jetzt ist, weil es mehrere Trainingsmöglichkeiten gibt. Ich klammere jetzt Kostenfaktoren und so weiter, klammere ich jetzt mal aus und Nachbesserungssachen. Aber grundsätzlich München als Eishockey-Standort, als Stadt, ist für mich der Gewinner dieser Hauptrunde. Ich rede nur vom Eishockey-Sport.
Wie gesagt, den Satz, glaube ich, habe ich in Hamburg schon mal gehört. Es ist, da gab es auch eine neue Halle.
Viele Grüße an die Freezers. aber die hatten dann einen anderen Eigner, ne? Darf man nicht vergessen.
Da ist man aber auch davon ausgegangen, wenn der Halleneigner der Teameigner ist.
Ich finde tatsächlich, also Gewinner der Hauptrunde ist total schwierig.
Merkt ihr, wie gut wir am Stammtisch vorbereitet sind?
Ja, aber wie soll man sich denn da auch vor? Also da gehst jetzt mal alle durch. Da kannst du jetzt mal wirklich alle durchgehen. Geh mal alle 3 Trainer durch, die wir bisher hatten. Da hat ja keiner den Erfolg gehabt, den er so, den man ihm lang. die Rookies oder die Jungen in der Liga, boah, ist jetzt auch keiner dabei, wo ich sage, der ist jetzt durchgestartet, so wie in den letzten Jahren, wo wir mal immer einen dabei hatten, so ein Super oder selbst Weber, auch keiner dabei gewesen. So, die Deutschen waren alle relativ blass, da war auch keine Überraschung dabei, im positiven Sinne. Verteidiger, boah, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass da jetzt einer Horadigams super aufgefallen wäre. Bei den Stürmern, denke ich, haben wir auch alle ein bisschen mehr erwartet. Puh. Also wenn ich mich auf einen Spieler nehmen müsste, dann würde ich sagen, hat mich am meisten Hirose überrascht. Aber...
Das ist aber nicht die Überraschung. Die Überraschung
nein, aber der ist halt als Top-Spieler da und er hat top gespielt, aber
Ich glaube, wenn ich einen Spieler nennen soll, ist für mich der Gewinner der Hauptrunde Markus Eisenschmidt beim ERC, weil ich finde, dass er sich im Vergleich zur Vorsaison extrem gesteigert hat und das nicht wegen seinem offensiven Output, weil ich ihn in den letzten Wochen sehr in der Defensivarbeit auffällig und gut finde und ich bei Markus Eisenschmidt so einer der Spieler ist, wo ich sage, da habe ich das Gefühl, der hat richtig Bock.
Und damit ja, fällt er auch. Hast du ja auch noch so ein persönlich noch das Ding, dass du dran denkst, dass du vielleicht da noch was gut zu machen hast.
Ich?
Du warst ja überhaupt nicht überzeugt von ihm, also als er gekommen
ist. War.
Also vielleicht für dich wirklich so die.
Er hat sich da reingebissen und für mich ist das, wenn ich aus der Mannschaft einen hervorheben sollte, ist das für mich so der Gewinner der letzten Wochen zumindest in dieser Mannschaft.
Sebi?
Ja, ich bleib beim Flo. Das ist schön allgemein.
Das ist halt auch so gelogen. Wenn man jetzt ein Sebi sein Gesicht weiß, aber deswegen ist es so gelogen und auch noch schlecht. Wahnsinn.
Ja, was will man? Jetzt nur, weil ich vielleicht jetzt diese Saison jetzt nicht ganz so viel Spaß und Freude empfunden habe bei allem, dann hatte ich dieses Jahr oder diese Saison auch nicht. Also letztes Jahr gab es wenigstens noch ein paar schöne Auswärtsspiele. Also für mich das Highlight der Saison ist tatsächlich die Getränkekarte im Rüstels in Bremerhaven. So.
Okay. War nicht Highlight, aber was hatten wir das so. Als Gewinner? Nee, was hatten wir noch für Kategorien, Flo? Gewinner, Verlierer? Gewinner,
Verlierer, Überraschung und Highlight.
Ja gut, das war noch gar nicht Highlight. Also da habe ich auch was für Highlight. Okay. Ja.
Also, ich bin ja gespannt, was da rauskommt. Kein Gewinner.
Nein.
Ja. Kommen wir zum Verlierer der Hauptrunde.
Und da kannst du jetzt gleich... Ja, ich glaube... Also auf die Liga bezogen ist es leider sehr einfach zu beantworten.
Ja, wir beziehen uns jetzt aber in der Hinrunde, in dem Punkt ja auf München.
In München, Sebi, fang du mal an.
Ein bisschen enttäuscht waren wir dann schon so ein bisschen, aber so zwischen tollem Stadion, enttäuschtem Stadion.
Ich möchte jetzt dazu sagen, dass wir Kategorien machen, steht seit einiger Zeit fest.
Ja, aber wir überlegen ja auch schon seit einiger Zeit, weil es halt wirklich schwierig ist, wenn du bei den Gewinnern wirklich irgendwo so die Stange wirklich so tief legen musst, dass da noch jemand drüber kommt und bei den Verlierern dann laufen halt so viele deutlich unter der Stange noch durch, so viele Sachen und also ich sag Christian Winkler.
Wow.
Okay.
Ist jetzt die zweite Saison. Wir waren vorher schon bei dem Thema, dass es die Basketballer mit der Ansage, für so eine Halle muss man eine Mannschaft hinstellen, die da drin die Halle ordentlich rocken kann. Bin ich mir bei der unsrigen Mannschaft gerade nicht sicher. Es ist die zweite Saison, in der man oben mitspielen wollte.
Wir haben drei Trainer durch, also kann ich jetzt auch nicht sagen, es liegt vielleicht am Trainer, also muss ja irgendwo der Knackpunkt in der Mannschaft sein. Der Manager stellt die Mannschaft zusammen, der ist mehr oder weniger dafür Ding. Und das ist jetzt ein nicht böse gemeintes, aber ich denke, das war kein gutes Jahr von ihm. Also. Und ich möchte jetzt auch nicht kleinreden. Christian Winkler hatte enorm viele richtig gute Jahre beim IHC, hat das wirklich oft Ding und auch er kann mal daneben langen. Aber ich denke, die Fäden der schlechten Laune rund ums Münchner Eishockey, rund um die Spiele herum, drehen sich hauptsächlich um die Mannschaft, weniger ums neue Stadion, weniger ums, also im Einflussbereich, den die Organisation hat, würde ich sagen, laufen da die Fäden zusammen und da würde ich jetzt mal sagen, Christian Winkler dieses Jahr war nicht, und ich bin mir ziemlich sicher, es war auch nicht das, was er sich selber vorgestellt hat von dieser Mannschaft, aber das ist ja, genau. Ich mag ihn trotzdem.
Egel.
Also, das, was der Sebi jetzt da gesagt hat, kann man natürlich alles nicht von der Hand weisen und von daher würde ich das auch so unterschreiben, tatsächlich. Sportlich, glaube ich, sind für mich die Verlierer des Jahres in München die jungen Spieler, weil ich finde, dass sie alle schlechter gespielt haben als im Jahr davor und alle ihre Leistungen nicht bestätigen konnten. Also ein Veit Oswald, da haben wir letztes Jahr noch teilweise von wann geht er in die NHL gesprochen. Und im Moment musste ich tatsächlich fragen, wann bringt er mal wieder die Leistung aufs Eis, die wir so von ihm kennen. Und ich finde, das gilt auch für den Kollegen Heigl. Ich würde auch Philipp Wareka noch in diese Riege mit reinnehmen. Und ich finde, dass von den jungen, hungrigen Spielern dieses Jahr viel zu wenig Output kam.
Mein Verlierer der Hauptrunde ist der Eishockey-Club München. Weil das Gefühl, was man transportieren wollte, die Nähe, das Flair nicht in der Form hat rüber retten können oder auch auf ein neues Level heben können, was durchaus möglich wäre oder meines Erachtens möglich gewesen wäre, das ist nicht gelungen. Und das ist an vielen kleinen Stellen spürbar. Deswegen geht es um den Eishockey-Club München. Deswegen, und da habe ich vorhin unterschieden zwischen Eishockey-Standort München und Eishockey-Club München. Das ist ein Auftreten auf dem Eis. Das hat sich so ein bisschen fortgesetzt. Das hätte man korrigieren können. Damit ziehst du mehr Leute mit. Es ist, ich sage mal, wir reden immer viel von Kfui. Ich hätte gern ein bisschen mehr über Wiesenfeld. Kfui. Die Chancen sind weiterhin da. Aber man muss halt die richtigen Lehren ziehen aus diesem ersten Jahr. Deswegen sage ich, Stand jetzt ist für mich der Eishockey-Club München ein Verlierer der Saison.
Keine Widerrede.
Also ich schmeiße jetzt nicht die Flinte ins Korn und sage, da ist Hopfen und Malz verloren. Das glaube ich nicht. Aber man muss halt Lehren ziehen. Und wir wissen, dass es besser geht.
Ja.
Also schon, aber genau das ist das, was ich gemeint habe. Du hast so viele Punkte.
Ja, deswegen bin ich vielleicht auch ein bisschen allgemeiner
jetzt. Naja, genau, aber du hast so viele Punkte, die dieses Jahr einfach nicht so funktioniert haben, wie man sich das vorgestellt hat, dass das, ich denke, jeder von uns dreien hat recht und das ist halt, ich denke, jeder von uns, dem ist viel einfacher gefallen, wirklich das Schlechte zu finden. Vielleicht noch ein Gewinner der Saison sind die Mitarbeiter des SAP Gardens. Die haben eine echt tolle Kantine bekommen.
Ja, das stimmt. Die wird dann von der Öffentlichkeit mitfinanziert, weil die darf sie außerhalb der Kantinenzeiten auch nutzen. Ja.
ja.
Ja, mit an der Stelle, die Verlierer sind natürlich die Fans, die dringend auf eine Fankneipe à la Jackson Bar gehofft haben und sich da vielleicht ein bisschen an anderen Standorten orientiert haben in ihren Erwartungen. Und was da draus wird.
Also man ist enttäuscht denn von der Vielzahl an Public Viewings, die man jetzt da schon veranstaltet hat. Und ich habe es noch im Ohr, es gibt einen Treffpunkt für die ERC-Fans. Auch an Auswärtsspieltagen kann man sich dort treffen und gemeinsam das Spiel verfolgen. Ich habe es noch im Ohr.
Ja.
Kannst du machen auf deinem Handy-Monitor. Mhm. Wenn offen ist.
Das WLAN ist gut. Also das ist so.
Weitergehen.
Ja, besser unbedingt. Ist, glaube ich.
Gehen wir zur Überraschung der Hauptrunde.
Das lässt jetzt wieder beide Richtungen zu.
Ja, ja, klar.
Also.
Ja, ja. Soll ich nochmal anfangen? Dass ihr nochmal in euch gehen könnt.
Ja, fang an.
Meine Überraschung der Saison ist tatsächlich der Zuschauerrekord und auch der Zuschauerschnitt im allgemeinen SAP-Garden. Trotz diskutabler Preise. Trotz Aktionen, trotz der Leistung, die auf dem Eis immer mal wieder zu sehen gewesen ist. Ich persönlich habe gesagt, vor der Saison, wenn man sich bei 8.500 einpendelt, dann ist das wirklich ein solides erstes Jahr. Dass man es jetzt aber geschafft hat, ich habe jetzt leider die genaue Zahl nicht da, aber ich glaube, wir waren bei 13, 14 ausverkauften Spielen und dann noch irgendwie 10 in Folge, 11 in Folge hinten raus. Ein Zuschauerschnitt, ich hole ihn nochmal hervor, damit ich euch jetzt auch wirklich keinen Schmarrn verzähle. Er liegt bei, ja, siehst du mal, 10.176. Das ist eine Auslastung von 94%. Ich hätte nicht gedacht, dass anhand der Rahmenumstände das so hoch ist. Klar, da sind Auswärtsfahrten, Sonderzüge mit dabei. Und dennoch muss es auch unter der Woche bei nicht ganz so attraktiven Gegnern erstmal so voll sein. Und das ist für mich die Überraschung der Saison. Ich hätte nicht gedacht, dass es in so hohen Sphären sich bewegt.
Ja. Passt meine Überraschung eigentlich ganz gut dazu. Weil meine Überraschung ist, dass Auswärtspublikum des ERC München, wenn ich ehrlich bin. Weil ich finde, dass wir es in der Saison zum ersten Mal seit langer Zeit wieder geschafft haben, dass wir in einigermaßen vielen Spielen sogar relativ überraschend viele Fans auswärts mit dabei haben. Also es kommen immer wieder neue Gesichter auch dazu. Und ich muss sagen, dieses Spiel in Augsburg war auch stimmungstechnisch, was von dem Auswärtsblock kam und auch mit diesem Banner von Bobs Terrasse und so. Also das ist eine Auswärtsperformance, die ich so von uns tatsächlich nicht kenne. Und eine durchaus angenehme Überraschung. Ich hoffe auch ein Trend, der anhält. Bin gespannt, wie das jetzt in den Playoffs wird. Spielt vielleicht auch mit rein, dass viele Leute mir sagen, sie haben auswärts mittlerweile mehr Spaß als zu Hause. Und ja, also auch wenn nicht ganz so viele da sind, sind es auch wieder mehr, die aktiv was machen und mitmachen auswärts. Das fällt auswärts schon extrem auf. Das finde ich ein bisschen überraschend und eine angenehme Überraschung.
Also ich bin tatsächlich überrascht vom Ticketing, so aus den letzten Jahren heraus, dass das jetzt mit der doppelten Anzahl und durchaus mehr Spielen mit mehr Nachfrage einigermaßen stabil und gut funktioniert. Und was mir gefällt, ist eben auch dieses Ticket weitergeben oder auch mal die Dauerkarte. Das ist alles relativ sehr unkompliziert über die App funktioniert. Also das das ist für mich eine Überraschung, weil damit habe ich echt nicht gerechnet, dass das aus den letzten Jahren heraus und was man da so für Erfahrungen hatte mit Tickets buchen und keine Ahnung was, dass das dann relativ schnell, also mir ist jetzt nicht bekannt, dass irgendwo auch von den ersten Spielen ab hier groß was gefehlt hat. Klar, am Anfang jetzt noch mit der Buchung fürs Opening Game und dass man da halt nochmal extrem überlastet war. Aber ansonsten fand ich, dass das echt gut funktioniert hat. auch mit der App. Also, hat mich so ein bisschen überrascht, ja. Um damit aufzuspringen mit, es sind so viele Leute auch da und also damit habe ich irgendwie schon gerechnet. Auch aufgrund der vielen Sonderzüge, die ja angekündigt waren und gefahren sind. Ja. Aber ansonsten, sportlich oder so, hat es mich jetzt nicht großartig überrascht. Also, wie gesagt, wir haben genau das gemacht, was wir vor der Saison eigentlich erwartet haben, dass es passiert. Nicht mal, dass John Jackson zwischendurch nochmal übernimmt, war für mich eine Überraschung. Also, ja, also, ja, ist ganz gut.
Okay, dann gehen wir noch zum Highlight der Hauptrunde aus unserer Sicht. Wer möchte beginnen?
Es ist auf jeden Fall irgendeine Auswärtsfahrt. Ich würde fast sagen, die Frankfurtfahrt. Sebi, was meinst du? Du warst auch dabei? Also zumindest ein Teil war du. Ein Teilstück der Strecke hast du bewusst miterlebt.
Ja, man musste wenigstens bei der Hinfahrt, bin ich sehr seriös geblieben. Es ist tatsächlich... Ja.
Du hast sogar extra einen Hut aufgesetzt, ich erinnere mich.
Genau.
Der Flo, glaube ich, weiß auch, was ich meine, hat, glaube ich, damals ein Bild aus dem Bus bekommen.
Habe ich.
Mhm. Dann weißt du, was ich meine.
Ich weiß.
Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, für mich die Highlights waren die Auswärtsfahrten. Auch dieses lange Köln-Wochenende, die Düsseldorf-Weihnachtsfahrt und so weiter. Auswärts, glaube ich, hatten wir sehr, sehr, sehr viel Spaß.
Sebi.
Ich war diese Saison relativ wenig auswärts. Also
vielleicht hatten wir deswegen so viel Spaß.
Ja, genau. Aber die Spiele, die nochmal, also wenigstens bei diesem Frankfurt-Spiel war ich wenigstens anwesend.
Anwesend trifft's gut, ja.
Genau.
Sebi, was war denn dein Highlight?
Doch, diese Busfahrt. Also das Spiel war jetzt ging so in Frankfurt. Wir haben es gewonnen. Ich habe die Pressekonferenz gefunden nach dem Spiel. Da war man in Frankfurt auch sehr überrascht, dass da Leute kommen.
Das kann ich bestätigen, das ist dort nicht üblich.
Ja, also wie da sitzt jetzt jemand so, also. Ich hatte meine Akkreditierung umhängen, deswegen haben sie erkannt, dass ich da rein. Ich, als erstes dachten sie, okay, ich habe in diesem Nebenraum versucht, einen Tisch zu reservieren. Also war lustig. Also
okay. Ja.
Durchaus fantechnisch dieses Spiel und dass ich an meinem Geburtstag einen Sieg gegen Schwenningen sehen durfte. Auch an diesem Tag war ich anwesend im Stadion.
Gut. Mein Highlight der Hauptrunde war unser Live-Stammtisch.
Das hat jetzt mit dem EHC, das ist ja unseres, das hat doch jetzt mit den anderen gar nichts zu tun.
Ja, da waren aber wohl EHC-Fans auch da.
Ja, aber jetzt also lass angeblich. Doch nicht, also das war ja das, also das war ja unseres und nicht, also nicht denen, also von den Leuten, die da waren, ja, aber hier, oh, ja.
Okay, wenn ihr unbedingt...
Auch da war ich anwesend.
Ja, lange Zeit sogar. Aber wenn ihr mich jetzt festnageln wollt auf etwas anderes, was jetzt nicht uns tangiert, weil so könnte ich jetzt auch sagen, eure Auswärtsfahrten sind jetzt auch so ein bisschen eher so eigen. Na?
Okay.
Wenn man es jetzt festnageln möchte, was wirklich mit dem Eishockey-Club zu tun hat, dann war es die Ehrung für Michi Wolf.
Ja, das unterschreibe ich. Die war nämlich ziemlich gut gemacht.
Ja, wenn man
und das leer verdient.
Ja.
Wenn man so drüber nach... Ja, doch.
Ja,
die ein paar gut. Sachen gab es dann doch.
Dann sind wir mit unseren 4 Punkten zur Hauptrunde durch. Ich würde an dieser Stelle mit dem Blick auf den SAP-Garden, das habe ich jetzt in keine dieser Kategorien mit reingenommen, aber sich erarbeiten des, das klingt jetzt komisch, das sich zu eigen machen des SAP-Gardens, die Fan-Initiativen, das Lernen, das Nachtarieren, da habe ich ganz großen Respekt davor. Auch die Initiative der Sitzplatz-Nord-Initiative ist auch ein Teil davon. Neuorganisation, wer steht wo, die Trommeln ein bisschen anders zu positionieren, dieses Learning, das ist für mich ein schöner Prozess, der mir auch Respekt abnötigt. Der Willen zum Arbeiten da. Wollte ich nur noch mal so gesagt haben. Weil diese Eigeninitiative, dieses Herzblut, was da immer noch da ist, alles nicht selbstverständlich. Und
auch die Weiterentwicklung des, neuen Capos, beziehungsweise des neuen Capo-Teams, muss man jetzt seit ein paar Spieltagen ja auch sagen. Ich sage es immer wieder, jeder, der meint, er kann es besser, ist sicher auch gerne mal eingeladen, es auszuprobieren. Ich habe Respekt davor, wenn sich da jemand hinstellt und sich die Seele aus dem Hals schreit und da vorne rumturnt. Und jetzt haben wir sogar noch einen zweiten gefunden, der das auch mitmacht und auch auswärts macht. Und denke auch, das ist ein Prozess, der stetig besser wird. Und an der Stelle muss man dann auch sagen, danke an den alten Carbo, an den Corby, der da immer wieder mit Rat und Tat auch zur Seite steht. Gut, das, gute Truppe.
Absolut. Und da bin ich sehr gespannt, was in den Playoffs geht und was auch dann im nächsten Jahr im SAP-Garden vonstatten geht. Bevor wir jetzt auf die Playoffs blicken, sollten wir den Blick kurz schweifen lassen. Es hat eine Entscheidung im Keller der Deutschen Eishockey-Liga gegeben. Der sportliche Absteiger heißt tatsächlich Düsseldorfer EG. Das tut, glaube ich, Eishockey-Deutschland sehr, sehr weh. Die Düsseldorfer EG hat es allerdings selbst verbockt. Das muss man so ehrlicherweise auch sagen. Es bedeutet für den Münchner Eishockey-Kosmos auch, es geht nächstes Jahr wieder zweimal nach Augsburg. Der AEV bleibt drin.
Und es geht auch zweimal wieder heim aus Augsburg.
Ja. Und wir haben auf unserer Instagram-Seite ich wollte mal so einen kleinen Stimmungscheck haben. Und ich habe da mal gefragt, es ist ja so, Düsseldorf ist sportlich abgestiegen, vielleicht für alle, die das nicht so ganz noch mal im Kopf haben. Die steigen erst in die DEL2 ab, wenn einer der aufstiegsberechtigten Zweitligisten die DEL2-Meisterschaft gewinnt. Ich habe auch mal gefragt, was will denn unsere Followerschaft auf Instagram? Ich habe gefragt, wen hättet ihr lieber nächstes Jahr in der ersten Liga, in der DEL? Die Düsseldorfer EG oder ein Aufsteiger aus der DEL 2? Das ist zwei ganz schön eng beieinander. 46% wollen die DEG und 54% wollen einen Aufsteiger aus der DEL 2. Das zeigt das Gewicht der DEG. Ich habe so im Gefühl, wenn das zwischen Aufsteiger und AEV gewesen wäre, hätte er eine leicht andere Gewichtung gehabt.
Das glaube ich auch.
Na?
Und bei Iserlohn wahrscheinlich sogar eine 100%-Quote.
Möglicherweise. Was sagen wir denn dazu? Wollen wir überhaupt noch was dazu sagen?
Ja, ich glaube, die Zahlen sprechen für sich und jeder, der mich kennt, wird wahrscheinlich sagen, der Egel, der wollte die DEG behalten, aber nein, ich persönlich bin der Meinung, dass wenn jetzt wieder keiner aufsteigt, dann machst du dich irgendwann, musst diese Regelung hinterfragen, weil dann wird es irgendwann lächerlich. Von daher hoffe ich sehr dringend, dass wir frischen Wind in die Liga kriegen.
Ich habe dann auch nochmal gefragt, wenn es denn jetzt einen Aufsteiger gibt aus der DEL2, ich habe mal die Wahrscheinlichkeit, du kannst ja leider nur 4 Auswahlmöglichkeiten machen auf Instagram bei Umfragen. Habe dann gefragt, wen wollt ihr oben haben? Kassel, Krefeld, Dresden und dann zusammen einen bayerischen Vertreter Landshut oder Rosenheim. Kassel 13%, Krefeld 19%, Dresden 16% und den bayerischen Vertreter Landshut oder Rosenheim 52%. Und dann sind wir neugierig geworden. Dann wollte man natürlich auch wissen, okay, wer von beiden bayerischen Vertretern soll es denn dann werden, der hochgeht? Und auch da haben wir ein knappes Ergebnis. 46% sind für die Star Bulls Rosenheim und 54% für den EV Landshut.
Verstehe ich. Auch so ziemlich in der Reihenfolge fühle ich das auch. Ja. Wobei, das wäre schon lustig, wenn Landshut aufsteigt und alle bei uns spielen.
Ja. Du meinst, wir haben dann Landshut 1 gegen Landshut 2?
Ja. Ist wieder ein Signal, dass die Leute gerne jetzt auswärts fahren, mehr, weil man hat sich jetzt die Gegner, also erstmal die beiden bayerischen Teams ausgesucht, weil da kann man schön hinfahren. Und ja, ich glaube, ich fahre auch lieber nach Landshut als.
Aber gut, endlich mal wieder. Also, jetzt hast du Augsburg und dann kriegst du halt noch so ein richtiges Derby, würdest dazu kriegen. Entweder Rosenheim oder Landshut. Dann kannst du diese anderen, die dauernd angewanzt kommen und sich anbiedern als Derby und.
An wen denkst du denn da, Sebi?
Keine Ahnung, an diese eigentlich Oberpfälzer, die hier gerade noch so in Niederbayern rumgurken. Es ist. Ich krieg böse ja. Blicke, oder? Und ich sehe es nicht an der Kamera. Nee, na gut.
Nein, also ja auch lustig, wenn Rosenheim aufsteigt, dann sehe ich schon überall das Bullenderby.
Oh Gott, deswegen siehst du schon deswegen die nicht
Grefeld,
aufsteigen.
Grefeld, gib uns Grefeld.
Ja. Es ist, ja, schlimm genug, dass jetzt am Freitag Tigo am Presseplatz vor uns rumgeturnt ist. Ja. Aber dann auch noch deren Maskottchen. Also ich finde.
Landshut, unbedingt Landshut. Ja. Also.
Grüßen nach Landshut.
Ja.
Wird da, ich glaube, Straubing wird sich auch freuen.
Ja, ja? Das habe ich doch im Pressebereich
besprochen am Freitag. Bitte?
Habe ich am Freitag im Pressebereich heute auch mit ein paar Leuten besprochen. Die hätten da auch richtig Lust drauf.
Tatsächlich. Ja, ist doch schön. Dann lassen sie uns vielleicht in Ruhe.
Und Landshut hat auch eine gute Nachwuchsarbeit und so. Also komm, ganz ehrlich, dann.
Ja, ja, Landshut.
Aber wenn du jetzt fragen würdest, was ich glaube.
Ja.
Dann glaube ich tatsächlich dieses Jahr an Kassel.
Ich auch.
Ich habe ja gegen keinen, also Düsseldorf tut mir jetzt echt weh, weil ich bin echt gern nach Düsseldorf gefahren und die Leute. Ja, und, also wie es der Edel sagt, hätt's jetzt Iserlohn getroffen, dann gar kein Thema. Nehmer Augsburg, ja, ist halt ein schön nahes Derby, ist vollkommen okay. Aber ich kann eigentlich mit allem, also Landshut von damals noch, super Rivalität, richtig schönes Derby, bisschen die Vorgeschichte mit dem Beck und mit dem EHC, also da ist schon wieder so ein bisschen mit drin, gegen Rosenheim, die Rivalität damals noch auch mit dem EHC, Bayernliga, 5000 Leute im Stadion, also das, da ist halt wieder so ein bisschen mehr dahinter. Nehme ich beides. Dresden würde ich auf jeden Fall nehmen. Super zum da mal auch hinfahren. Die Leute, zweite Liga war auch nicht schlecht. Ich denke, der Liga wird es auch mal wieder gut tun. Vielleicht außer den Berlinern noch einen anderen Club aus den neuen fünf Ländern mit dabei zu haben in der ersten Liga. Kriege ich was? Krefeld, legendär überhaupt, also so auch zum Auswärtsfahren, die Leute dort mega. Also wirklich eins meiner Lieblingsdestinationen, um dort auswärts hinzufahren, war Krefeld, würde ich mich wieder drauf freuen. Und Kassel auch zum Auswärtsfahren. Bitte steigst aus dem ICE aus, steigst in die Straßenbahn ein, steigst ins Stadion ein zum Flughafen. Und also es ist, bist wieder zurück. Das geht einfach, du bist super schnell dort, du bist super schnell wieder weg. Und ich glaube, das ist in Kassel das Wichtigere.
Du steigst ein zum Flughafen.
Ja, ich wollte jetzt hier so eine
schlechte. Ist der Ede da auch mit dabei, oder?
Ich wollte so eine schlechte Ding machen. Ja. Also, okay. Also selbst mit Kassel könnte ich ja ganz gut. Und
da baut er sie wie seinen eigenen Transrapidchen.
Das ist dann der Packmas-Train.
Ja, wir steigen im Hauptbahnhof ein.
Ja.
In den Hauptbahnhof ein.
Das, und dann wächst Kassel näher an München heran, weil das ja klar ist.
Mhm. Mhm. So nehme ich.
Gut. Dann sind wir jetzt nach fast 50 Minuten, kommen wir zum Thema Playoffs. Der EHC Rapper München spielt gegen die Adler Mannheim. Das ist ein Duell, das geschuldet durchwachsenen Abschneidens beider Teams in der Hauptrunde jetzt schon im Viertelfinale kommt. Es kommt namentlich eigentlich zu früh. Das ist kein klassisches Viertelfinale. Das würdest du eher ab Halbfinale hören wollen. Jetzt ist es jetzt schon soweit. Diese Serie hat viel Potenzial, würde ich sagen. Und wir nehmen gleich eine Statistik vorneweg. Der letzte Sieg des EHC in Mannheim datiert vom 18. Februar 2020. Das war, nur um die Dimensionen festzulegen, noch vor dem ersten Corona-Lockdown. Das war, bevor die Corona-Pandemie in Deutschland richtig angekommen ist. Und der letzte Sieg der Adler in München datiert vom 2. Dezember 2021. Das heißt, seit knapp bisschen weniger als 3,5 Jahren hat es in diesem Duell keine Auswärtssiege mehr gegeben. Und ich erinnere daran, der EHC hat das mögliche Heimrecht weggeworfen. Die Serie beginnt in Mannheim und sollte sie über 7 gehen, endet sie in Mannheim.
Oh.
Und jetzt möchte ich gerne euer Gefühl wissen zu diesem, wie hat es Pierre Allard gesagt, neues Kapitel. Ich zitiere nochmal aus der Pressekonferenz in Straubing. Jetzt schließen wir dieses Kapitel, Hauptrunde, ruhen uns ein paar Tage aus und gehen wieder an die Arbeit. Das Kapitel Playoffs. Wie schaut ihr drauf? Wie schaut ihr auf diese Statistik und wie schaut ihr auf diese Serie, die da auf uns zukommt?
Die Serie gewinnt Mannheim in 6. Außer wir gewinnen gleich Spiel 1 in Mannheim.
Dann in 5 oder wie?
Nee, dann weiß ich nicht, ob die Mannheimer dem Druck standhalten, dann weiß ich nicht, ob wir, vielleicht kommen wir dann weiter, nicht weil wir so überragend gut spielen, sondern weil die einfach wieder mal auseinanderfallen. Ansonsten schaue ich die Spiele alle vor Ort und wie haben wir gesagt, Sebi, Playoffs, jetzt lassen wir es krachen.
Ja.
Könnten kurz werden.
Ich glaube, dass das ziemlich geile Spiele werden. Also ich glaube, dass uns beide Mannschaften überraschen werden.
Also, positiv oder negativ?
Positiv. Also ich glaube auch, dass Mannheim dort mehr Qualitäten hat, um weiterzukommen als wir diese Saison. Aber so wie beide Mannschaften durch diese Saison gestrauchelt sind, denke ich, dass wir überrascht sein werden von beiden Mannschaften in diesem Viertelfinale. Ich glaube, dass das echt geile Spiele werden. Und nicht nur von der Emotion, sondern ich glaube, dass das auch vom Eishockey her echt geile Spiele werden. Wir werden komplett andere Mannschaften sehen.
Ich sage jetzt mal, ich hoffe, dass du da recht behältst. Aus meiner Sicht weiß ich nicht, was da passieren muss, damit die wirklich richtig geiles Eishockey spielen. Was man so aus meiner hört, ist, tun sie das nämlich jetzt auch schon eine ganze Weile eher nicht. Aus Münchner Sicht wissen wir, wie geile Playoffs ausschauen können. Was für mich extrem wichtig wird, und ich weiß, jetzt sage ich wieder was, wo mir viele sagen, oh Gott, das ist ja quasi, also gar Ketzerei, wie kannst du nur... Aber ich denke, dass ein ganz, ganz, ganz wichtiger Baustein für den ERC ist, dass Matthias Niederberger wieder besser hält. Denn Matthias Niederberger hat zuletzt, finde ich, solide gehalten, aber halt auch nicht mehr. Und ich glaube, um weit zu kommen, brauchen wir einen Torhüter, der uns einfach auch mal ein Spiel klaut.
Ich finde das persönlich jetzt aber nicht ketzerisch. Ich finde, das darf man ruhig auch mal so sagen. Man ist halt von Matthias Niederberger mehr als Überdurchschnittliches gewöhnt. Das ist halt der Unterschied. Ich mache ihm da jetzt aber ehrlicherweise auch nicht den großen Vorwurf. Da gehört immer noch eine Abwehrreihe auch davor dazu. Es gehört auch zur Wahrheit. Und das ist etwas, was wir immer wieder ansprechen, wo wir auch nicht müde werden. Da ist immer noch ein Faktor Mensch da und das sind keine Maschinen. Auch da sind Schwankungen drin. Das ist vollkommen normal. Ich halte das allerdings auch, wer jetzt sagt, naja, wie wäre es denn mit Fitzpatrick? Nee, der ist Backup. Punkt. Also ich sehe den jetzt nicht als potenziellen Goalie für die Playoffs.
Ich glaube auch nicht, dass das der Plan ist. Aber schauen wir mal. Das muss man überraschen.
Schauen wir mal. Insgesamt, wenn man sich mal so die Werte anguckt, zwischen Mannheim und München, bei ganz, ganz vielen statistischen Werten sind die beiden Teams relativ nah beieinander. Gehen wir es mal so ein bisschen durch. Tore pro Spiel, München 3,02, Mannheim 3,08. Gegentore der EHC 2,79, Mannheim 2,65. Da ist eine kleine Differenz da, aber das ist sehr ähnlich. Bei der Schusseffizienz, Mannheim 10,0%, München 10,3%. Fangquote Torhüter 90,2%, Mannheim 90,0%, München. Das ist alles sehr nah beieinander. Auch Unterzahlquote ist sehr ähnlich. Mannheim 81%, München 81,9%. Jetzt wird es allerdings ein bisschen spannend, denn beim Penalty Killing ist der EHC Red Bull München den Bestwert der DEL tatsächlich mit diesen 81,9%. Genauso sind 81,88 zu 80,95 bei Mannheim. Das ist der drittbeste Wert. Wo es jetzt richtig auseinander geht, und da könnte man jetzt wieder 5 Euro in den Frasifanten schmeißen oder 2 Euro oder was auch immer, das Powerplay. Die Special Teams müssen in den Playoffs funktionieren und da klafft eine Lücke. Während die Adler Mannheim das viertbeste Powerplay der Liga haben mit einem Wert von 23,64, hat der EHC einen Wert von 17,33. Das ist der zweitschlechteste Wert der Liga. Schlechter waren nur die Augsburger Panther. Und das macht mir in dieser Serie Sorgen, dass sich diese beiden Teams auf Augenhöhe begegnen, vielleicht auch nicht auf der Flughöhe, wie man es von dem Namen her meinen könnte, dahingestellt. Dass es eine enge Serie wird, dahingestellt. Da freuen wir uns ja sogar drauf, wenn es eine spannende Serie ist, weil dann weckt das Emotionen. Aber dieser frappierende Größenunterschied der Stärke im Powerplay, der macht mir mit Blick auf diese Serie Sorgen, weil das kann das Zünglein an der Waage sein.
Das Handicap, dass Chris D'Souza 2 Spiele nicht dabei ist. Das
Bärendienst erwiesen der Mannschaft.
Jo. Im Spiel gegen Mannheim, ja. Dass Hirose, keine Ahnung, hoffentlich wieder fit wird. Weil tatsächlich, sind wir mal ehrlich, Jungs, ohne die beiden ist der offensive Output auch eher überschaubar.
Ja. Was sind mit so einer schlechten, dieser schlechten Powerplay-Quote unter Jackson auch schon mal Meister geworden? Also das ist jetzt Geschichte, die möchte ich mir positiv rausholen. Was mir bei dieser ganzen Mannheim-Geschichte halt aufstößt, wir haben zweimal knapp gewonnen und wir haben zweimal mit 3 Toren Unterschied verloren. Also wenn wir gewinnen, dann knapp, und ansonsten sehen wir halt nicht viel Land.
Also ich habe die beiden Spiele in der Hauptrunde in Mannheim kommentiert und tatsächlich erinnere ich mich mit Entsetzen an beide Spiele. Was die Spiele anbelangt. Danach war, also die Mannheim-Fahrten waren auch witzig, aber am Eis war es...
Haben die auch einen Henrys?
Nee, die haben eine richtige Kneipe. Da essen die Mitarbeiter woanders. Ja, ich weiß nicht, also wenn wir das erste Spiel klauen, direkt mal in Mannheim, glaube ich, dass wir eine Chance haben.
Umso spannender ist diese Thematik des ersten Spiels. Ich glaube auch, dass das richtungsweisend werden kann und richtungsweisend sein wird. Positiv, der Ticketvorverkauf läuft sehr stark an in München, auch für die Playoffs. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass der SAP-Garden wieder bis auf den letzten Platz gefüllt sein wird. Gehen wir mal ganz kurz die Termine durch. Spiel einsteigt am kommenden Sonntag, das ist der 16. März, bereits um 14 Uhr in Mannheim, Spiel Nummer 1. Dann Spiel 2 am Mittwoch, den 19. März um 19.30 Uhr im SAP Garden. Spiel 3 am Freitag, den 21. März um 19.30 Uhr in Mannheim. Und dann am Viertelfinale Spiel 4 im Garden wieder. Sonntag, 23. März, 19 Uhr. Wie gesagt, am heimischen Oberwiesenfeld. Und vielleicht nochmal, vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der zum Eishockey auch dieses Jahr erst gefunden hat. Wir reden in der Serie Best of Seven. 4 Spiele müssen gewonnen werden, um einzuziehen. Und heim und auswärts im jeweiligen Wechsel. Und nach der Verlängerung, sollte es nach 60 Minuten unentschieden spielen, geht es mit Sudden Death weiter. 5-5, erstes Tor entscheidet. Es wird so lange mit weiteren Dritteln weitergespielt, über jeweils 20 Minuten, bis das entscheidende Tor fällt. Und wenn wir noch mal ein bisschen in der Münchner Geschichte kramen, lange Spiele hatten wir. Hatten wir schon.
Oh ja. Oh ja.
Ich sag mal, Pre-Playoffs gegen Köln.
Mhm.
Tor war in der 118. Minute oder so ähnlich.
Mhm.
Nee, oder 180, glaube ich, war es.
Finale Spiel 1 gegen Wolfsburg war auch 2 Overtimes. Ja, da waren schon längere Geschichten dabei. Ja. Ich sage mal so, wäre ja gut, wenn wir es auch in Mannheim lange so spannend halten, dass wir auch da vielleicht ein Overtime sehen.
Ist euch aufgefallen, dass wir dieses Jahr kein Spiel in Overtime gewonnen haben?
Aber wir haben Penaltyschießen gewonnen.
Ja, das ist ja eben das Problem. Das hätten wir jetzt die letzten Jahre, war das vielleicht vom Vorteil. Da konnten wir immer noch sagen, ja, in den Playoffs gibt es kein Penaltyschießen, deswegen haben wir da einen Vorteil. Aber tatsächlich Mannheim 3 Siege geholt.
Kurzer Einwurf noch, EHC gegen Kölner Haie am 16. März 2011, 110. Spielminute war das.
Ja, diese Rekordspiele verlieren wir leider auch andauernd.
Das war dann im 6. Drittel, ne? Nee, 5. Drittel, 6. Drittel.
Ja. Die Parkplätze von der BMW-Welt haben zugemacht. Deswegen waren nicht mehr alle da.
Ja. Und dann haben wir hier noch EHC gegen Augsburg, April 2019, 2-1 in der dritten Verlängerung. In der 102. Minute.
Diese Augsburg-Serie war dermaßen nervenaufreibend für alle Beteiligten.
Oh ja. Ich erinnere mich sehr gut. Kleiner Funfact an der, also wenn diese Auflistung, die ich jetzt hier eben gefunden habe, noch aktuell ist, ich bin mir nicht ganz sicher, dann sind von den 10 längsten DEL-Spielen waren 3 mit Münchner Beteiligung.
Mhm.
Wenn diese Liste noch aktuell ist, ohne Gewehr.
Dann würde ich jetzt mal sagen, dürfen die anderen jetzt mal wieder vor.
Ja.
Du meinst, München ein bisschen aus dem Top 10 raus befördern?
Ja, ja. Wir müssen noch nicht unbedingt.
Wir müssen ja auch nicht überall immer vorne mit dabei sein.
Genau.
Ganz, ganz bescheiden. Wollen wir zur Serie gegen Mannheim noch etwas loswerden, liebe Stammtischrunde?
Ich mag ihn einfach nicht. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn nicht. Also ich bin.
Wen magst du nicht?
Oh. Hier, der, dessen Name nicht gesagt werden, also.
Das Sebi freut sich sehr auf den Heiligen.
Ja.
Auf den Eisheiligen. Auf den
Heiligen Matthias, ja, ja. Hier.
Mhm.
Vom Pinizotto ans Kreuz genagelt und am dritten Tage auferstanden von der, vom Karriereende vom Verkündeten.
Na gut.
Weiß ich nicht. Man mag ja nicht mehr von der Schwalbe, sondern eher von der heiligen Taube reden.
Die heilige Taube.
Wow.
Wenn das mal nicht ein Aufkleber oder so wert ist.
Es gibt tatsächlich in dieser Liga, es gibt im ganzen Eishockey keinen Spieler, den ich unsympathischer finde als Matthias Plachter.
Das merkt man gar nicht.
Ich merke gar nichts davon.
Keine Ahnung, auf der einen Seite immer einen auf hart machen und dann eine Schwalbe nach der anderen ziehen. Das ist keine Ahnung. Also.
Oh. Oh. Der Kollege Blachter ist im See wie sein Fipsi.
Bitte komm schon. Also, ja, auch. Oh, das ist. Oh, nein, also.
Gut. Dann freuen wir uns auf eine spannende, intensive, hitzige Serie. Da steckt alles drin, was eine Playoff-Serie haben kann, haben darf, haben muss, haben könnte. Da ist wirklich alles mit dabei. Der Vollständigkeit halber wollen wir auch einen Blick werfen auf die Playoffs insgesamt. Die Pre-Playoffs bestreiten Straubing gegen Frankfurt und Nürnberg gegen Schwenningen. Jeweils in beiden Serien führt das besser platzierte Team, das sind Straubing und Nürnberg zum heutigen Zeitpunkt. Im Viertelfinale trifft Mannheim auf München, Fishtown, Bremerhaven auf Köln. Ingolstadt und Berlin warten noch auf ihre Gegner. Und ihr wisst es, die Runde für Runde wird neu gemischt. Heißt, der Bestplatzierte aus der Hauptrunde spielt gegen schlechtest Platzierte. Wird spannend. Was habt ihr denn für einen Tipp? Also, Egel, du hast schon gesagt, Mannheim in 6, außer München gewinnt Spiel 1. Dann? Oh.
Dann glaube ich, dass was werden könnte, auch in 6 für uns.
Also, die Serie endet auf jeden Fall nach 6 Spielen, entscheiden wird Spiel 1. Sibi, was sagst du?
In 5 für Mannheim und wir gewinnen Spiel 1.
Was sag ich denn? Das ist jetzt wieder so zwischen Herz und Hirn.
Ja.
Egel, da kennen wir uns sehr gut mit aus, auch aus anderen Sportarten.
Ja.
Ich glaube an München in 7. Irgendwie.
Mhm.
Auch weil ich es mir natürlich wünsche. Aber ich glaube halt einfach, dann grundsätzlich wäre dann alles möglich, aber die Gesamtsituation wäre dann für mich wahrscheinlich Halbfinale Ende. Aber das diskutieren wir dann, wenn es soweit ist. Mit Blick auf unsere Playoff-Planung. Wir werden jetzt während den Playoffs keine Zwischenstammtische aufnehmen. Da verweisen wir gerne auf Radio über Wiesenfeld Overtime. Kurze Einschätzung zum jeweiligen Spiel danach. Wir werden uns von Playoff-Runde zu Playoff-Runde hangeln. Ja, wir wollen hier das große Ganze besprechen. Das gehört dann auch dazu. Das heißt, den nächsten Stammtisch gibt's dann nach der Serie Adler Mannheim gegen EHC Red Bull München.
Das heißt, wenn es blöd läuft, ist das hier heute unser vorletzter Saisonstammtisch.
Ich sag mal, wir finden immer Anlässe, noch weiter über den Münchner Eishockey-Kosmos zu philosophieren. Ja. Aber es könnte der letzte zwischendrin Stammtisch sein.
Ja, machen wir halt einfach noch irgendwo einen dazwischen. Also finden schon irgendwo einen Tag.
Also wir reden viel zu gern, als dass ihr komplett auf uns verzichten wollt. Ja. Oder müsstet, also das ist ja Quatsch. Aber wir gucken mal. Am besten einfach uns abonnieren, dann verpasst ihr sowieso nichts. Und unsere Social-Media-Kanäle auch mit einem Like versehen, dann bekommt ihr mit, dann halten wir euch auf den Laufenden, wann und wo es uns gibt. Aber der jetzige Plan wäre, nach dieser Viertelfinalserie gibt es den nächsten Stammtisch. Ein Thema off haben wir da tatsächlich noch, dass wir vielleicht einmal kurz ansprechen sollten, denn es wird einen Neuzugang geben im kommenden Jahr, der natürlich noch nicht offiziell vermeldet ist, aber nach übereinstimmenden Informationen der Abendzeitung und der Eishockey News wechselt Jeremy McKenna zur neuen Saison aus Nürnberg nach München. Da würde mich ganz kurz natürlich auch eure Meinung dazu noch interessieren, denn das ist ja in den letzten Wochen auch aufgeploppt.
Das ist eine gute Verpflichtung. War heute auch zum Stürmer des Jahres mit nominiert, der gute Mann. Ich glaube, da waren auch noch andere hinter ihm. Von daher, langsam kriegt es ja ein Gesicht. Das wäre dann die vierte Verpflichtung für die neue Saison.
Nach Fabio Wagner, nach Louis Schinke und nach Brady Ferguson.
Oh. Ja, also ich glaube, da gibt es nichts zu meckern oder zu hinterfragen an dieser Verpflichtung. Nee. Den Griechenland mussten nehmen.
Absolut, Jeremy Kenner. Er hat auch ein Jahr in der RB Academy ja gespielt. Eine sehr ungewöhnliche Reise, die er da gemacht hat. Er ist 2016, 2017 freiwillig aus Nordamerika für ein Reifejahr nach Europa gekommen in die Academy, um dort zu lernen. Er ist dann nochmal zurückgegangen nach Nordamerika. Da hat es hat's nicht ganz gereicht. Er ist bis zur AHL gekommen. Er ist jetzt 25 Jahre alt. Also der kommt jetzt ins allerbeste Eishockeyalter langsam rein und hat bei Nürnberg gezeigt, dass er mit dem europäischen Eishockey nicht nur gut Schritt halten kann, sondern dass er da eine führende Scoring-Rolle einnehmen kann. Und deswegen alleine vom Streak, vom Alter, vom Spieltyp glaube ich auch, dass es ein sehr, sehr guter, hungriger Transfer sein kann, wo ich gespannt bin, wie er mit einer anderen, Klammer, eigentlichen Qualität an Mitspielern zurechtkommt, die ihm dann den Puck auch anders nochmal auflegen können sollten. Also in Nürnberg, deswegen eine spannende Verpflichtung, von der ich ehrlicherweise durchaus angetan bin.
Spannend ist halt dann am Ende, also wer plant denn jetzt gerade die Verpflichtungen? Also auf welcher Coach-Basis macht man das denn jetzt im Moment? Denn das ist eigentlich für mich das größte Fragezeichen personell für die neue Saison.
Fairer Punkt.
Also zur Verpflichtung nochmal zurück. Das ist, also ich glaube, diese Verpflichtung, die läuft so ein bisschen unterm Radar, weil die muss man hochhängen. Also, ja. Also es ist eine Top-Verpflichtung für nächstes Jahr. Also das ist mal richtig gut. Also die macht ja auch positiv. Und den guten Herrn mal zusammen mit Chris D'Souza würde ich gern mal sehen. Also ich glaube, dass das das gibt uns einiges an Möglichkeiten, so ein Spiel aufzuziehen über mehrere Reihen. Also deutlich besser als jetzt. Ich finde, also
ich habe den Sebi schon lange nicht mehr so euphorisch
erlebt. Nein, also das ist halt so eine Verpflichtung, wo man jetzt mal wieder sagen darf, endlich so, ja, das macht ja Hoffnung auf die nächste Saison, dass da wirklich eine super Mannschaft.
Es kommt halt drauf an, für wen der junge Mann kommt.
Das werden wir dann sehen.
Ja.
Nach Saisonende. Um den Puck aufzunehmen, um den Kreis ein bisschen zu schließen. Dominik Bittner hat beim Magenta Sport nach dem Straubing-Spiel gesagt, bisher nach den ersten 17 Minuten, als man 0-3 hingelegen ist, das ist nicht das Eishockey, was wir spielen wollen und sicher nicht das, was uns in den Playoffs weiterbringt. Und Craig Woodcroft hat mit Blick auf die Playoffs gesagt, Trainer der Straubing Tigers, jeder startet bei 0, es ist die Zeit, um Charakter zu zeigen. Und genau darum geht's jetzt. Jetzt gilt es, das Herz aufs Eis zu schmeißen und richtiges Playoff-Eishockey zu zeigen. Wir werden es beobachten, wir sind gespannt. Wir werden es an diesem Stammtisch dann diskutieren, was in dieser Serie herausgekommen ist. Ansonsten verweisen wir tatsächlich auf Radio Wiesenfeld Overtime für die Kurzzusammenfassung, Kurzeinschätzung zu den jeweiligen Spielen. Die Overtime findet ihr natürlich auch, den Link bei uns in den Shownotes und auf den Podcatchern eurer Wahl. Und ansonsten empfehlt uns gerne weiter den Packmas Podcast. Auf welchen Ebenen ihr uns weiterempfehlt, ist euch überlassen. Hauptsache, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Sebi Egel, ich bedanke mich für diesen launigen, ehrlichen, intensiven und manchmal auch sehr lustigen Stammtisch.
Ja, bin gespannt, wenn wir in ein paar Tagen, Wochen darüber sprechen, mit wie viel Dingen wir recht behalten am Ende.
Das ist sowieso immer sehr witzig.
Nichts, gar nichts.
Mal gucken, welcher Packmas-Effekt diesmal zum Tragen kommt. Nein, wir haben schon gesagt, abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter. 5-Sterne-Bewertungen auf den gängigen Podcatchern, Podcast-Anbietern eurer Wahl. Würden uns freuen, gerne auch mit ein paar Zeilen. Ansonsten erreicht ihr uns auf allen möglichen Kanälen, E-Mail, Instagram, alles Mögliche. Dann verbleiben wir mit den besten Grüßen von Münchens Eishockey-Stammtisch. Bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt optimistisch und auch in den Playoffs gilt natürlich immer schön am Puck bleiben. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus.
Servus. Super.
Weiß und blau.